Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Franziskus fordert bessere Haftbedingungen im Strafvollzug. Vatikan verteidigt Medienstrategie bei der Synode. Und Papst predigt, ohne Heiligen Geist kein Christsein. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Christen sollten sich nicht nur gegen die Todesstrafe einsetzen, sondern sich gleichzeitig für menschenwürdigere Gefängnisse engagieren. Das betonte der Papst an diesem Donnerstagmittag im Vatikan. Er empfing eine 35-köpfige Delegation der Internationalen Vereinigung von Strafrechtlern. In einer außergewöhnlich langen Rede ging der Papst auf die einzelnen Probleme des heutigen Strafrechts ein und warnte vor dessen Missbrauch. Auch in Europa sind Probleme im Strafvollzug nicht unbekannt. So gelten etwa die Zustände in vielen italienischen Gefängnissen aufgrund von Überfüllung als menschenunwürdig. Franziskus erinnerte:
Es geht darum, dass auch die Würde jener respektiert wird, die im Gefängnis sitzen. Dieses Konzept verbinde ich mit der lebenslänglichen Haftstrafe. Im Vatikan haben wir im Strafgesetz diese Art von Strafe abgeschafft, denn die lebenslängliche Haftstrafe ist eine versteckte Todesstrafe.
Über die Lage der Gefängnisse und Untersuchungshaften sagte der Papst:
Queste non sono favole, voi lo sapete bene.
Das ist kein Märchen und ihr wisst das gut. Die präventive Haftstrafe ist heute, wenn sie als verfrühte Strafe vor der Verurteilung missbraucht wird oder als Maßnahme gegenüber einem mehr oder weniger Verdächtigen angewandt wird, eine Art illegale versteckte Strafe, die nur den Anschein von Legalität hat. Und das ist besonders in einigen Ländern ein schlimmes Problem, wo sich über 50% der Inhaftierten in präventiver Untersuchungshaft befinden. Das verschlimmert die Lage in den Gefängnissen, die dadurch unnötig überfüllt werden.
Questo fenomeno contribuisce al deterioramento ancora maggiore delle condizioni detentive.
Deshalb sei es wichtig, dass jeder Richter immer mit Vorsicht sein Urteil ausspreche. Der Justiz dürfe es nicht in erster Linie darum gehen, die öffentliche Meinung zu besänftigen.
Non c'è dubbio che per quanti tra voi sono chiamati a vivere la vocazione cristiana del proprio battesimo.
Als Getaufter ist ein Strafrechtler dazu berufen, im Geist des Evangeliums dem Gemeinwohl zu dienen. Für alle, auch für jene unter euch, die nicht Christen sind, braucht es die Hilfe Gottes, die die Quelle der Vernunft und der Gerechtigkeit ist.
C'è bisogno dell'aiuto di Dio, fonte di ogni ragione e giustizia.
Die Kurznachrichten mit Gudrun Seiler.
Vatikan, Kolumbien. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Hat ein Grußwort an eine theologische Konferenz geschickt, die am Donnerstag in Kolumbien beginnt. Die Themen Frieden und Respekt vor dem menschlichen Leben seien mit dem Glauben an den Schöpfergott verbunden, formuliert Benedikt darin. Dieser Glaube sei die wahre Garantie unserer Würde. Der von der Vatikanstiftung Josef Ratzinger Benedikt XVI. Organisierte Kongress in Medellin hat das Thema Respekt vor dem Leben, ein Weg zum Frieden. Auch Papst Franziskus hat in einer vom vatikanischen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin unterschriebenen Grußbotschaft auf die Bedeutung des Dialogs hingewiesen. Vatikan, Italien. Papst Franziskus hat dem italienischen Benediktinerkloster Monte Cassino bei Rom den Status einer Territorialabtei entzogen. Das teilte der Vatikan am Donnerstag mit, zusammen mit der Ernennung eines neuen Abtes. Damit ist dem Kloster künftig kein bistumsähnliches Gebiet zur Seelsorge mehr zugeordnet und der Abt verliert seine bischöflichen Befugnisse in diesem Territorium. Damit soll das monastische Leben gestärkt werden, erläuterte Vatikansprecher Federico Lombardi die Entscheidung des Papstes. Kanada. Die Kirche des Landes ist geschockt über die jüngste Gewalt im Land. Tief beunruhigt zeigte sich Ottawas Erzbischof Terence Prendergast über den Amoklauf eines zum Islam konvertierten Kanadiers vom Mittwoch. Ein junger Mann mit islamistischem Hintergrund hat am Mittwoch im Regierungsviertel von Ottawa einen wachhabenden Soldaten getötet. Nigeria. Die islamistische Sekte Boko Haram hat in Nigeria offenbar weitere 60 Mädchen entführt. Wie der italienische katholische Pressedienst Missen am Donnerstag unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, stürmten rund 100 bewaffnete Boko Haram-Anhänger das Dorf Wagamangoro im Nordosten des Landes, erschossen zwei Männer, brannten Wohnhäuser und Geschäfte nieder und verschleppten 40 Mädchen. Weitere 20 junge Frauen hätten sie in der Ortschaft Grata in ihre Gewalt gebracht, hieß es. Unterdessen findet derzeit im nigerianischen Parlament eine Debatte über die Billigung des von Präsident Jonathan beantragten Sonderfonds im Umfang von $1 Milliarde zur Aufrüstung im Kampf gegen Boko Haram statt.
Der Leiter des Vatikanischen Pressesaals, Pater Federico Lombardi, hat die umstrittene Medienstrategie während der Bischofssynode über Ehe und Familie verteidigt. Es sei absolut illusorisch zu glauben, man hätte angesichts von täglich mehr als 70 Redebeiträgen, die zudem noch uneinheitlich gewesen seien, die Stellungnahmen im Wortlaut veröffentlichen können, sagte Pater Lombardi am Mittwoch gegenüber Radio Vatikan in einem Interview. Synodenteilnehmer wie etwa der Präfekt der Vatikanischen Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller, aber auch Journalisten hatten die von der früheren Praxis abweichende Nichtveröffentlichung der Redebeiträge kritisiert. Die Bischofssynode mit rund 250 Teilnehmern war am Sonntag nach zweiwöchigen Beratungen zu Ende gegangen.
Mir scheint, dass diese Erfahrung sehr besonders und anders war als die bisherigen Synoden. Wie der Papst mehrmals gesagt hat, handelte es sich bei dieser außerordentlichen Bischofssynode um einen ersten Schritt auf einem Weg, der also noch nicht abgeschlossen ist.
Das Vatikanische Presseamt veröffentlicht eine tägliche Zusammenfassung der Debatte sowie die Namen der Redner. Anders als bei früheren Synoden waren diesmal freie Redebeiträge in den thematischen Debatten möglich. Mit Blick auf die nächste Synode im kommenden Herbst stellte Pater Lombardi jedoch in Aussicht, dass auch eine andere Vorgehensweise möglich sei.
Aus meiner Sicht ist das Problem bei der Berichterstattung immer die Tiefgründigkeit, mit der ein Journalist ein Thema angeht. Was oft bei Meldungen zu kirchlichen Themen fehlt, ist das Verständnis vom Glauben, das jedoch grundlegend ist für die Kirche. Die Abschlussrede des Papstes hilft uns allen, in diese Tiefe zu gelangen. Es geht also nicht darum, streitende Parteien ausfindig zu machen oder strategische Probleme hervorzuheben, sondern es geht auch darum, dass der Papst uns zusammen mit der Kirche mit dieser Synode auf den Weg gebracht hat, um Antworten auf Fragen der heutigen Zeit für die Familien zu suchen.
Der Präsident des päpstlichen Kulturrats, Kardinal Gianfranco Ravasi, lädt zu einer genauen Lektüre des Schlussdokumentes der Bischofssynode ein. Ravasi gehörte zum Redaktionsteam des Textes über Ehe- und Familienpastoral, über den die außerordentliche Vollversammlung der Bischofssynode am letzten Samstag abstimmte und der die Debatte bis zur nächsten Bischofssynode vom Oktober 2015 vorzeichnen soll.
Die Botschaft betont laut Kardinal Ravasi, dass die Kirche ein Haus sei, dessen Türen immer offen stehen für alle ohne Ausnahme. Das ist nach Ravasis Eindruck eine Art Grundachse der Synode. Die Kirche ist in erster Linie ein Haus. Am Anfang waren ja auch die Familien, der Ort, an dem die Eucharistie gefeiert wurde. Der Satz der Synodenbotschaft, man müsse die positiven Elemente in Zivilehen und trotz aller Unterschiede bei den ohne Trauschein Zusammenlebenden anerkennen, sei von vielen als Neuigkeit angesehen worden. Das wundert Kardinal Ravasi. Für die kirchliche Tradition sei das alles andere als neu. Die mittelalterliche Theologie hat gelehrt, dass die Gnade nicht absieht von der Natur. Wenn also zwei Personen sich ernsthaft zusammentun, vor allem durch eine offizielle Zivilehe oder wenn sie wegen einer lange anhaltenden persönlichen Verbundenheit, voller Zuneigung, Verständnis und Unterstützung zusammen sind, dann haben wir da einen natürlichen Wert, den man nicht ignorieren kann. Vielmehr kann er als Basis dienen, um darauf die Schönheit, den Reichtum, die Übernatürlichkeit der Gnade Christi aufzubauen. Kardinal Ravasi zeigt Verständnis dafür, dass der Passus der Erklärung, der sich auf wiederverheiratete Geschiedene und ihre mögliche Zulassung zur Kommunion betrifft, nicht die qualifizierte Mehrheit der Synodenväter gefunden hat. Es geht in diesem Bereich darum, Wahrheit und Barmherzigkeit miteinander zu verbinden. Allerdings sind das nicht zwei Komponenten auf verschiedenen Niveaus, also Lehre und Seelsorge, sondern beides sind Elemente der Lehre, die man in Gleichgewicht zu halten versuchen sollte. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit und so rechtfertigt sich auch die Vielfalt in den Urteilen. Kardinal Ravasi lobt die Medienberichterstattung über die Synode. Was er gelesen habe, sei alles in allem aufmerksam und ziemlich richtig gewesen. Auch Nichtglaubende interessierten sich nach seinem Eindruck jetzt mehr für Vorgänge im Vatikan, seit eine Synode nicht mehr, so wörtlich, diese einstimmigen Ergebnisse wie früher, sondern Lebhaftigkeit zeige. Ein Beitrag von Stefan Kempis für Radio Vatikan.
Auch wenn das Islamgesetz in Österreich in seiner derzeit vorliegenden Fassung eine Baustelle ist, so hofft die islamische Glaubensgemeinschaft in der Alpenrepublik doch auf ein Einlenken der Regierung und eine Überarbeitung des Gesetzes in Wien. Das hat die Sprecherin der Gesellschaft Carla Amina Bagayati gegenüber CatPress betont. Ansonsten riskiere Österreich den Verlust jener Vorreiterrolle, den es angesichts des weltweit beachteten alten Islamgesetzes von 1912 bis heute innehatte, so Bagayati.
Im vorliegenden Gesetz vermisse sich ganz allgemein der Geist des Gesetzes von 1912, das so eindeutig den Anerkennungsgedanken transportiere. Zugleich sehe sie die Gefahr, dass Menschen, die das in 20 Jahren sehen, gar kein Datum lesen müssen, sondern sofort einordnen: Na klar, das war dieser entsetzliche Herbst mit fürchterlichen Schlagzeilen über Terror in Irak und in Syrien, und das ist wohl abgefärbt.
Das sind Dinge, die einfach bitter sind und damit einen Ton in das Gesetz hineinbringen, der nicht mehr der Ton ist, für den Österreich auch weltweit Anerkennung genießt. Österreich ist immer stolz darauf, auch gegenüber dem Ausland, als Modellland im Umgang mit dem Islam aufgrund dieser Vorreiterrolle Islamgesetz 1912 zu gelten. Und das droht jetzt anders zu werden.
Die Stimmung an der muslimischen Basis bezeichnet Bagayati angesichts der gegenwärtigen Debatte als aufgeheizt. Die Muslime fühlten sich vom Wiener Gesetzgeber ungerecht behandelt. Das betreffe vor allem jenen Passus, der den Vorrang des Weltlichen vor dem religiösen Recht unterstreiche.
Dass beispielsweise mehrfach betont wird, der Vorrang des Staatlichen vor dem religiösen Recht, ist eine Selbstverständlichkeit. Das bräuchte gar nicht unterstrichen werden, denn das leben wir. Ja, wir stehen auf dem Boden dieses Rechtsstaates, erkennen diesen Rechtsstaat an. Warum also ein förmliches unter die Nase reiben, als wären Muslime hier potenziell verdächtig, ist mit dem staatlichen Vorrang nicht so genau zu nehmen oder damit Probleme zu haben.
Den Gleichheitsgrundsatz sehe man seitens der islamischen Glaubensgemeinschaft, etwa mit Blick auf die Frage der Auslandsfinanzierung, missachtet. Man könne nicht per Gesetz von einer Religionsgesellschaft etwas verlangen, was bei anderen Religionsgesellschaften anders vorgesehen sei, so Bagayati unter Verweis etwa auf die Orthodoxie, die ebenfalls auf finanzielle Unterstützung aus dem Ausland angewiesen sei. Insgesamt sei sie aber zuversichtlich, so Bagayati, man werde eine Lösung finden. Es gebe viele positive Erfahrungen im Dialog, so die Sprecherin der Glaubensgemeinschaft. Ein Beitrag von Stefan Kempis für Radio Vatikan.
Vereinigte Staaten. 100.000 Christen sterben jährlich als Opfer von Verfolgungen. Das berichtet der vatikanische Fides-Dienst an diesem Donnerstag mit Verweis auf Schätzungen des US-amerikanischen Zentrums für globale christliche Studien. In zahlreichen Ländern würden Christen Opfer von Gewalt und Verfolgung, darunter im Irak, in Syrien, Nigeria, Kamerun, Sudan, Pakistan, Somalia und Ägypten. Sie würden vertrieben, wegen angeblicher Blasphemie inhaftiert, brutal ermordet oder Opfer von Anschlägen. Christliche Mädchen würden verschleppt und zur Heirat gezwungen. Indien. Mit der Wahl Narendra Modis von der hindu-nationalistischen Partei BJP zum Premierminister Indiens droht sich die Lage von Christen im Land zu verschlimmern. Das ist die Einschätzung des Menschenrechtsaktivisten und katholischen Priesters Ayaya Kumar Singh. Wenn radikal-hinduistische Kräfte nun an Einfluss gewinnen, ist die christliche Minderheit besonders bedroht, sagte Singh gegenüber dem katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Deutschland. Die Caritas strebt einen höheren Frauenanteil in Führungspositionen an. Eine kirchliche Organisation mit dem Anspruch, zu mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft beizutragen, muss zu ihrer eigenen Glaubwürdigkeit auch mehr Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen, betonte der deutsche Caritas-Präsident Peter Neher an diesem Donnerstag zur Abschlusskonferenz Gleichgestellt in Führung gehen in Frankfurt. So sei in einer Organisation, in der rund 80% der Mitarbeitenden Frauen sind, ein Frauenanteil von unter 20% auf den Führungsebenen der Geschäftsführung, der Vorstände und Aufsichtsräte nicht vermittelbar. Organisationen, die vor allem auf Männer setzten, entgingen viele Talente, sagte Neher.
Zwar bezeichnen sich Gläubige als Christen und beziehen sich auf Jesus. Ohne den Heiligen Geist aber kann man kein Christ sein. Daran hat der Papst an diesem Donnerstag bei seiner Frühmesse in der Casa Santa Marta erinnert. Der Heilige Geist schenke uns die Kraft zu lieben, so der Papst, ausgehend von der Lesung aus dem Epheserbrief des Apostels Paulus, in der dieser über seine Jesus-Erfahrungen spricht, predigte der Papst:
Er bittet den Vater darum, dass der Heilige Geist komme und uns stärke. Doch wir können nicht vorwärts gehen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind nämlich schwach. Und man kann kein Christ sein ohne die Güte des Heiligen Geistes. Er verändert unsere Herzen, damit wir seinen Geboten folgen können.
Paulus bitte um eine zweite Gnade, fuhr Franziskus fort. Um die Gegenwart Christi, damit dieser uns in Barmherzigkeit wachsen lasse.
Paulus hatte eine mystische Erfahrung gemacht und lehrt uns ein Lob- und Ehregebet. Angesichts unserer Kleinheit und unserer egoistischen Interessen beginnt Paulus einen Akt der Anbetung und bittet den Vater um den Beistand des Heiligen Geistes, damit wir die Liebe Christi verstehen mögen. Zu Gott sagt er: Danke, denn du kannst unendlich mehr tun, als wir zu denken wagen. Das ist ein sehr schönes Gebet.
Der ganze Epheserbrief ist in einer Atmosphäre des Gebetes geschrieben. Mit einem feierlichen Gebet schließt der lehrhafte Teil dieses Briefes. Dazu der Papst:
Con questa vita interiore si può capire.
Mit diesem innerlichen Leben können wir verstehen, dass Paulus alles hinter sich ließ und alles als Abfall ansah, um Christus zu gewinnen und in Christus gefunden zu werden. Das tut uns gut, so zu denken und Gott anzubeten. Das gilt also auch für uns. Auch wir sollen in diese reine Welt hinein, die so großartig und gütig ist und voller Liebe. Damit können wir vorwärts kommen. Mit dem Gebot, das Grundlage aller Gebote ist, dem Gebot der Liebe. Gott und den Nächsten zu lieben.
Amare Dio e amare il prossimo.
Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.